Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
Was machst du, wenn du 7000 ehemalige linke, militante Rebellen hast, die Jahre oder Jahrzehnte im Untergrund gelebt haben und jetzt Teil eines Friedensprozesses sind? Du steckst sie in Übergangscamps, um sie fit zu machen fürs Leben außerhalb des Untergrunds? Das ist eine Möglichkeit und diese Möglichkeit hat die kolumbianische Regierung gewählt. Alina Kirek war vor 1,5 Jahren in ihrem Auslandssemester in Kolumbien und ist dann für ein Forschungsprojekt für über eine Woche in so ein Übergangscamp gezogen, wo ehemalige FARC-Rebellen leben. Was sie da erlebt hat, das hat sie uns damals hier im Early Bird erzählt.
Es gibt keinen Strom, es gibt keine Wasserversorgung, was tatsächlich auch sehr schwierig ist, dass es keinen Zugang gibt zu Medien, also es gibt keine Internetverbindung. Die Leute dort vor Ort sind nicht in der Lage, sich wirklich zu kommunizieren oder sich vor allem zu informieren über den Friedensprozess, der in dem Land stattfindet.
Jetzt, 1,5 Jahre später, war Alina nochmal in Kolumbien im Rahmen eines Uni-Projekts und war wieder in einem Camp. Und Alina, sag mal, hat sich die Situation der ehemaligen FARC-Rebellen jetzt verbessert?
Ja, auf jeden Fall. Als wir da waren, hatten sich diese Camps gerade erst gebildet. Trotzdem war die Infrastruktur, wie sie eigentlich vorgesehen war, noch nicht da. Das hat sich geändert. Inzwischen sind aus diesen Zeltstädten richtige Dörfer geworden mit Reihenhäusern, wo es Unterkünfte gibt, also richtige Wohneinheiten mit Kochnischen, wo es so Fußballplätze gibt und verschiedene öffentliche Räume, wo die ehemaligen Rebellen auch zusammenkommen können und die ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfer können innerhalb ihrer Dörfer, ich nenne es jetzt mal so, auch eigene Initiativen ergreifen. Zum Beispiel in der, wo wir jetzt gewesen sind, gibt es ja eine Bäckerei, es gibt einen Kiosk, es gibt eine kleine Kirche. Also es hat sich einiges getan, was die Infrastruktur angeht und auch was den Zugang zu Internet und sich informieren angeht. Das hat sich auf jeden Fall verbessert.
Jetzt sind ja aus diesen Camps jetzt so kleine Dörfer geworden, sagst du. Aber eigentlich war doch das Ziel, dass diese Menschen kurz in so Camps geschult werden, also Unterricht kriegen, Schulunterricht, weil sie ja über zehn Jahre, manche vielleicht sogar 50 Jahre im Untergrund gelebt haben, um dann in die Gesellschaft integriert zu werden. Also warum gibt es denn diese Dörfer?
Also dass es tatsächlich diese Gebäude geben sollte, das war eigentlich schon der Plan, bevor die überhaupt sich in diese Zonen begeben haben. Das hat einfach Ewigkeiten gedauert, bis die letztendlich wirklich aufgebaut worden sind. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die ehemaligen Rebellen in diesen Zonen angefangen haben, zivil zu leben. Also sie haben angefangen, Familien zu gründen. In die Zonen rein durften auch Familienmitglieder kommen. Das heißt, in den Zonen leben ist nur ein Teil, also ein Drittel meistens ungefähr oder ein Viertel sind ehemalige Rebellen. Und der Rest, der rundherum sozusagen mitlebt, das sind alles Familienmitglieder, Kinder, Mütter, Väter, Oma und Opa, die alle zusammen dahin gezogen sind. Und das Problem ist so ein bisschen, dass diese Integration, also gerade wirklich der Kern, die Integration in die Zivilgesellschaft, das ist ein so schwieriger Prozess. Es gibt auf beiden Seiten immer noch so viel Ablehnung, dass sich die ehemaligen Rebellen in diesen Zonen natürlich in ihrer eigenen Gemeinschaft immer noch sicherer und wohler fühlen. Das tatsächlich auch sicherheitstechnisch begründet ist. Also sich da rauszubegeben, ist nach wie vor gefährlich.
Gibt es denn immer noch Polizei oder Militär, was sie schützt? Weil das war ja bei diesen Camps am Anfang so, hat
genau.
Du erzählt.
Nee, das ist nicht mehr der Fall. Also die Vereinten Nationen sind immer noch nach wie vor da. Die kommen ab und zu sozusagen vorbei und schauen nach dem Rechten, aber es gibt keine Sicherheitsgürtel mehr. Die sind abgezogen worden.
Das heißt, die haben aber trotzdem Angst, die ehemaligen FARC-Rebellen zum Beispiel jetzt in die Stadt zu ziehen. Das heißt, sie bilden ihre eigenen kleinen Dörfer und Städte.
Genau, einige gehen regelmäßig in die nächstgelegenen Städte zum Arbeiten, weil es in den Zonen meistens keine Möglichkeit gibt, um irgendwelche Einkünfte zu generieren. Aber grundsätzlich sich offen als ehemaliger Fahrkämpfer oder Fahrkämpferin in der Stadt zu zeigen, das ist nicht empfehlenswert.
Aber spätestens, wenn man doch fragt, wo wohnst du und man dann sagt, ich wohne in dem und dem Dorf, dann ist doch schon fast alles klar, oder nicht?
Ja, das Ding ist, wenn sie halt in diesen Gebieten bleiben, die Zonen rundherum, also das ist auch eine interessante Entwicklung, um diese Dörfer, weil die halt sehr ländlich gelegen sind, gibt es indigene Gemeinschaften, es gibt die Landbevölkerung und die kommen miteinander ziemlich gut zurecht. Also als wir an dem Wochenende da waren, gab es zum Beispiel ein Fußballturnier, an dem verschiedene Mannschaften halt aus den umliegenden Dörfern und aus den indigenen Gemeinschaften teilgenommen haben. Und da funktioniert das irgendwie schon, also in diesen begrenzten Gebieten. Aber sobald es halt gerade in die Großstädte geht, wo damals auch der Friedensvertrag hauptsächlich abgelehnt worden ist, da wird es schwierig.
Alina, du hattest vorhin gesagt, die Menschen da, die bauen aus den Camps eigene kleine Dörfer, weil sie noch nicht so weit sind, in die Stadt zu ziehen, auch weil sie da ziemlich verhasst sind. Was haben Sie dir denn erzählt, wieso die Jobsuche läuft?
Ja, das ist schwierig tatsächlich. Also die meisten kommen ursprünglich aus dem Agrarsektor. Das heißt, da sind sie gewesen, dahin gehen sie jetzt auch wieder zurück. Was es hauptsächlich gibt in den Zonen, sind Projekte, was Maracuja-Anbau angeht, Bananenanbau, Fischzucht zum Beispiel. Es gibt solche Projekte, wo sie dann versuchen, diese Waren in die umliegenden Dörfer zu verkaufen.
Von wem sind diese Projekte?
Das Initiieren, also die Idee stammt meistens von den ehemaligen Rebellen selbst und die suchen sich dann unter Menschen oder Organisationen, die ihnen dabei unter die Arme greifen können. Das sind entweder private NGOs hauptsächlich und dass die Gelder für den Postkonflikt, die von der internationalen Gemeinschaft bereitgestellt worden sind und von der kolumbianischen Regierung, die Gelder, die kommen nicht wirklich an. Da hat auch der neue Präsident Kürzungen vorgenommen. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Aber diese Projekte werden dann mit Hilfe von so punktueller Unterstützung gemeinsam mit den ehemaligen Rebellen durchgeführt und die versuchen so ihre wirtschaftlichen Einkünfte zu verbessern. Andere Jobs gibt es in dem Sinne nicht. Die ehemaligen Rebellen dürfen ihre Expertise, die sie im Untergrund gewonnen haben, nicht weiter ausüben, was zum Beispiel medizinische Versorgung angeht. Es gibt in keiner Zone eine ordentliche medizinische Versorgung. Es hat mehrere Krankheitsepidemien gegeben, weil die medizinische Versorgung so schlecht ist. Und die eigenen Mediziner, die sie gehabt haben, die dürfen nicht praktizieren in der Zone.
Weil sie keine Ausbildung haben und das sich so selbst beigebracht haben. Deswegen Richtig. Dürfen sie nicht praktizieren.
Genau.
Hast du denn jemanden getroffen, der in der Stadt arbeitet? Ich meine, man hat ja dann im Lebenslauf eine Riesenlücke auf einmal, ne? Dann, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann wird wahrscheinlich klar, okay, er könnte ein FARC-Rebell gewesen sein oder sie.
Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der jetzt nicht in den oberen Rängen der FARC-Rebellen unterwegs gewesen ist, dass der wirklich an einen gut bezahlten, hochbezahlten Job in der Stadt kommt, die ist relativ gering. Ich habe einen aus der Zone, in der ich vor anderthalb Jahren das erste Mal war, habe ich wieder getroffen in Bogota, als ich dort war. Und der arbeitet tatsächlich als Aushilfslehrer jetzt für eine private kleine Schule. Das fand ich sehr schön, das zu hören. Er hat sich halt getraut aus der Zone raus, ist in die Stadt gegangen und hat sein eigenes Lebensprojekt angefangen, ist mit seiner Frau zusammengezogen, die jetzt schwanger ist. Und das war eine sehr schöne kleine Anekdote, die er mir erzählte.
Hat er erzählt, wie schwierig das war, diesen Job zu kriegen?
Er hatte wohl Kontakte, hat er mir erzählt, aber er gehörte auch zu einer der höheren Ränge bei den ehemaligen FARC. Das ist wirklich ein Vorteil, weil man darüber Kontakte halt generieren kann und über die hat er diese Stelle bekommen, was auch noch relativ neu war und er war auch noch in der Probezeit. Ich müsste mal nachhaken bei ihm, wie es jetzt eigentlich aussieht.
Ist das denn so, dass die überwiegend die Leute da Jobs haben dann in diesen FARC-Dörfern?
Nein.
Also, oder ist die Lage eher so schlecht?
Die Lage ist schlecht. Die Lage ist schlecht. Es gibt diese Idee von diesen Produktionsprojekten, dass sie in Arbeit kommen, die ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfer, dass sie eine Beschäftigung finden. Das funktioniert sehr, sehr langsam und sehr schlecht, weil der neue Präsident Iván Duque hat die Gelder für den Postkonflikt reduziert, die eigentlich in diese Projekte investiert werden sollen. So eine nationale Bildungsschule, das SENA, das eigentlich Fortbildung geben soll regelmäßig, die kommen nicht mehr in die Zonen, weil das Geld dafür fehlt. Also diese Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, die findet nach wie vor nicht ordentlich statt und dementsprechend sind die meisten in den Zonen arbeitslos oder halten sich mit eigenen kurzfristigen Projekten über Wasser und die meisten befinden sich auch immer noch in der Familiengründung gerade.
Familiengründung auch deswegen, weil das ja früher unter den FARC-Rebellen ja auch verboten war, Kinder zu kriegen, ne?
Genau, also es hat Zwangsverhütungen gegeben und ich will nicht lügen, auch Zwangsabtreibungen, wenn ich nicht falsch liege. Das ist so der O-Ton gewesen bei der FARC, dass es im Krieg für Kinder keinen Platz gibt und deswegen durfte man tatsächlich keine Kinder bekommen. Und deswegen kommt jetzt mit dem Frieden quasi der Kinderboom.
Das heißt, in den Dörfern laufen viele kleine Kinder rum. Oder viele Schwangere wahrscheinlich.
Sehr viele Schwangere und sehr viele kleine Kinder. Was auch noch ein Problem ist, weil darüber, also die Investitionen, was Kindergärten angeht, damit die Mütter und Väter dann auch trotz Kindern arbeiten gehen können, die hat nicht stattgefunden. Es gibt keine Kindergärten, es gibt keine Grundschulen, es gibt nur Initiativen für die höhere Bildung. Aber dieser Bereich für die Jugendlichen und für die Kinder, der ist so ein bisschen ausgespart worden.
Alina Kirik war vor 2 Monaten in einem Camp oder in einem Dorf, wo ehemalige FARC-Rebellen leben. Alina, wie war da die Stimmung?
Erstaunlich gut tatsächlich angesichts dieser krassen Niederlage. Also ich habe eigentlich auch mit einer anderen Haltung gerechnet. Trotzdem, die Überzeugung von der Partei ist da. Das wurde immer wieder gesagt, die Partei ist für uns da, die Partei denkt an uns. Wir auch, die, sag ich mal, die in der Hierarchie relativ weit unten stehen, die jetzt in den Zonen weiterleben. Die Partei ist für uns da. Also da ist so eine
Optimismus
und romantische Verklärung auch definitiv da, was das angeht. Weil, wie du schon sagtest, die Partei, die hat's gar nicht geschafft in den Wahlen.
Jetzt gibt es ja einen neuen Präsidenten, den rechtsgerichteten Mann Duque. Und der hat ja gewonnen und der will ja den Friedensvertrag verändern. Er hat ja auch schon Dinge verändert. Welche Punkte befürchten jetzt die ehemaligen FARC-Rebellen am meisten?
Also es gibt Dinge, die sind jetzt vorerst erstmal nicht mehr umkehrbar. Zum Beispiel, dass die FARC 10 Abgeordnetenplätze im Kongress und im Abgeordnetenhaus bekommen hat. Wo er jetzt gerade noch Nachbesserungen vornehmen kann, ist an der Finanzierung. Also er hat momentan die Möglichkeit, an den Geldschrauben zu drehen. Und das tut er auch und das macht sich auch bemerkbar.
Ist das auch ein Grund, warum Leute ihn gewählt haben?
Definitiv. Also die Skepsis gegenüber dem Friedensvertrag ist vor allem diejenige gewesen, der Sozialneids eigentlich. Die ehemaligen FARC-Rebellen, die sollen jetzt ganz viel Pensionen bekommen und die kriegen Sachen von der Regierung geschenkt. Und was ist eigentlich mit uns? Wieso kriegen wir nichts? Das sind alles Verbrecher. So diesen Diskurs hat es so ein bisschen gegeben.
Also es gibt so auch offene Anfeindungen auch gegen ehemalige FARC-Rebellen.
Absolut, ja, auf und jeden Fall.
Wahrscheinlich gibt es auch wenig Kontakt dann zwischen den Leuten, ne?
Ja, also da haben wir tatsächlich eine sehr interessante Situation gehabt in unserer Reise. Wir waren mit einem kleinen Bus unterwegs und hatten wir gemietet von einer Firma und wir hatten einen Fahrer, der war ungefähr in unserem Alter. Und auf der Reise in die Zone stellten wir fest, dass die Firma ihm vergessen hatte zu sagen, wo wir eigentlich hinfahren. Also, dass wir auf dem Weg sind in eine Zone von ehemaligen Rebellen. Und als er ihm das klar wurde, entglitten ihm quasi alle Gesichtszüge und er hatte so ein paar christliche Symbole bei sich vorne in der Fahrerkabine hängen, die Finger alle an zu packen. Wir kamen an in der Zone, er wollte nicht aussteigen aus dem Bus.
Weil er Angst hatte, dass sie ihn angreifen? Oder?
Weil er so viel in den Nachrichten und in den Medien gehört hatte. Er wusste letztendlich nicht viel, aber er hatte ganz viel gehört. Und in den Medien werden die so verteufelt, die ehemaligen Rebellen. Das sind alles Schwerverbrecher, was sie zum Teil auch sind, das darf man nicht vergessen. Aber es wird ein Bild gezeichnet von denen, das wirklich gruselig ist. Und er kam mit uns an und wie gesagt, wollte aus dem Bus nicht aussteigen, wollte noch das Wochenende in dem Bus schlafen, bis wir ihn dann überzeugt haben, mit uns rauszukommen. Und dann hat er im Laufe des Wochenendes an dem Fußballturnier teilgenommen und es gab so Szenen, wo er alleine mit einem der Männer, die mit uns unterwegs waren, da über Berge lief und sich zu zweit unterhielten. Und auf der Rückfahrt haben wir dann so eine kleine Feedbackrunde gemacht im Bus, weil wir darüber sprechen wollten, wie es jetzt gelaufen war. Und Freddy, so hieß er, Freddy, unser Fahrer, der wollte dann auch gerne was sagen und er hat sich dann bei uns allen ganz herzlich bedankt für diese Erfahrung, die er machen durfte, dass das, was in den Medien erzählt wird, häufig halt auch nicht stimmt, sondern dass es anders aussieht und dass letztendlich die Kolumbianer dort genauso Kolumbianer und Kolumbianerinnen sind wie in den Städten auch. Und das war so ein ganz kleiner Moment, so auf einer ganz kleinen Ebene, das, was wir eigentlich mit diesem Forschungsprojekt dann ganz groß erreichen wollen.
Wenn du jetzt so mit den Menschen da gesprochen hast und dann ja auch ein Vertrauen aufgebaut hast, sehen die sich trotz der hohen Arbeitslosigkeit, trotzdem, dass den Sachen versprochen wurde, die nicht unbedingt eingehalten wurden, finanzielle Geschichten, sehen sich die ehemaligen FARC-Rebellen als Gewinner oder als Verlierer des Friedensprozesses? Wollen sie vielleicht sogar in den Untergrund zurück, weil sie unzufrieden sind?
Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, mit wem man spricht. Also wir, mit denen wir gesprochen haben in der Zone, die sind nach wie vor vom Frieden überzeugt. Die sagen so schöne Dinge eigentlich, wie dass wir jetzt den politischen Kampf weiterführen wollen, aber nie wieder mit Gewaltmitteln. Also die sind überzeugt vom Friedensprozess. Die wollen den Krieg nicht mehr. Die sind auch selbst müde davon. Aber andererseits hat es jetzt im letzten Jahr ungefähr eine immer weiter erstarkende Dissidentenbewegung gegeben. Also ehemalige Kämpferinnen und Kämpfer, die sich neu bewaffnen, die wieder in den Untergrund gehen, über die man nicht viel weiß, weil halt viele Versprechen nicht eingehalten worden sind, weil nach wie vor viel Skepsis auf beiden Seiten steht. Das ist natürlich die Wiederbewaffnung jetzt natürlich der absolut falsche Schritt, das ist keine Frage, aber es gibt da Stimmen, die jetzt von beiden Seiten dem Friedensvertrag gegenüber negativ eingestellt sind und das war vorher nicht so deutlich.
Also kann man sagen, der Friedensprozess, der läuft allerdings langsam.
Sehr langsam und sehr holprig.
Alina Kirek arbeitet mit an verschiedenen Integrations- und Forschungsprojekten in Kolumbien. Dafür hat sie schon öfter verschiedene ehemalige FARC-Rebellen getroffen, um zu schauen, wie der Prozess der Integration läuft.
Deutschlandfunk Nova. Early Bird.